aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
Man muss endlich wieder auch an die Kraft der Wirtschaft mal denken und auch daran glauben und einfach der Wirtschaft mehr Freiheit lassen, dass wir Transformationen umsetzen müssen, dass wir nachhaltiger wirtschaften müssen, ist uns allen klar. Aber dafür brauchen wir nicht jede Woche neue Vorgaben. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was wir im Augenblick haben.
So formuliert es einer der heutigen Gäste, die Martin und ich im Podcast begrüßen. Heute zu Gast der Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, und der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Tim Oliver Müller. Die Zeit ist fordernd, die Lage ist angespannt und die Branche schaut auf ein Jahr voller Unsicherheit und damit auch neuer Chancen. Ein guter Zeitpunkt, um darüber zu reden, wie mit den Themen umgegangen werden kann, um das Jahr für die einzelnen Unternehmen und auch für die gesamte Branche in Richtung Erfolg auszurichten. Starten wir in dieses spannende Gespräch, in dem wir eine Reise durch viele der Themen dieser Branche gerade jetzt zum Jahresauftakt unternehmen wollen und miteinander auch lösungsorientiert darauf blicken wollen, was die Branche und was die Unternehmen und vor allen Dingen auch was der Verband zur Lösung und zur Zukunftsgestaltung tun können. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass es zum Jahresauftakt hier geklappt hat. Heute bei uns im Podcast Peter Hübner und Tim Oliver Müller, der Hauptverband der deutschen Bauindustrie, zu Gast im Zukunft bauen Podcast. Herzlich willkommen.
Grüße Sie.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch hier zum Jahresauftakt.
Ja, Herr Hübner, steigen wir mal mit dem ganz großen Bild zu Beginn ein. Standort Deutschland, kann man sagen, Deutschland ein Sanierungsfall im Bild gesprochen. Wo lohnt sich das Bauen im Bestand und wo benötigen wir als Standort den Neu- oder Ausbau, wenn man das mal so formulieren will? Was lohnt sich weiterzuentwickeln in Deutschland und wo brauchen wir Neues?
Ja, viele Fragen. Bauen lohnt sich grundsätzlich immer. Gerade in schwierigen Zeiten umso mehr. Denn Bauen bedeutet immer Investitionen. Und das ist das, was wir schon immer auch propagieren. Wir brauchen keine Subventionen, wir brauchen Investitionen. Und das ist das Wesentliche. Und das hat bisher eigentlich auch ganz gut geklappt. Man muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so düster, das Bild. Wenn wir den Blick mal zurückwenden, auch in das Jahr 2023, sind wir eigentlich ganz gut durch die Ziellinie gekommen jetzt zum Jahreswechsel. Wir haben immer noch einen vernünftigen Auftragsbestand. Auch die Umsätze sind, sagen wir mal, prognostiziert, wie wir es prognostiziert hatten, zwar zurückgegangen mit minus 5,5%, aber grundsätzlich geht es der Bauindustrie nicht so schlecht. Man muss ein bisschen differenzieren zwischen den unterschiedlichen Sparten. Der Sparte Wohnungsbau geht es einfach schlecht. Der Wohnungsbau in 2023 hat noch von dem Auftragsbestand gelebt, aber der Wohnungsbau wird sich in den Jahren 2024, 2025 kontinuierlich verschlechtern und abschwächen. Und das ist schon ein echtes Drama. Und das ist nicht nur ein Thema für die Bauwirtschaft, das ist natürlich auch ein großes gesellschaftspolitisches Thema, das, was wir da gerne in dem Zusammenhang auch noch mit erwähnen oder erwähnen müssen.
Wir werden da nachher nochmal weiter drauf eingehen. Wenn man das Bild nochmal etwas weiter aufmacht auf Gesamtdeutschland, auch die gesamte Wirtschaft ist ja in einer herausfordernden Situation. Wo sehen Sie da Bedarfe? Was muss Deutschland neu machen? Was müssen wir besser machen?
Wir müssen endlich die Themen der Vergangenheit, die wir in der Vergangenheit schon immer wieder thematisiert haben und nicht irgendwie im letzten Jahr, sondern eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten, Die müssen wir endlich angehen. Wir müssen diesen Bürokratiewahnsinn abbauen. In Bezug auf den Bau bedeutet, dass wir müssen die 16 Landesbauordnungen vereinheitlichen. Es ist nicht einzusehen, dass wir hier im Bau den Föderalismus noch viel mehr ausleben. Und das macht natürlich auch, das erschwert auch Transformation, das erschwert das serielle Bauen und allein schon das serielle Planen, was einfach nicht möglich ist, wenn Sie in jedem Land unterschiedliche Bauordnungen haben, dann haben Sie von Ihrer seriellen Planung nichts, weil Sie es im nächsten Land gleich wieder neu aufstellen müssen und neu genehmigen müssen. Aber grundsätzlich ist dieses Thema Bürokratieabbau eines der maßgebenden Themen. Und vielleicht müssen wir auch die Allmachtsfantasie der Politik so ein bisschen zurückdrängen. Die Politik, gerade die Politik in Berlin, glaubt ja, ohne sie geht gar nichts. Man muss endlich wieder auch an die Kraft der Wirtschaft mal denken und auch daran glauben und einfach der Wirtschaft mehr Freiheit lassen, dass wir Transformationen umsetzen müssen, dass wir nachhaltiger wirtschaften müssen, ist uns allen klar. Aber dafür brauchen wir nicht jede Woche neue Vorgaben. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was wir im Augenblick haben.
Das heißt, mehr Leitplanke, weniger konkrete Spielregel.
So habe ich Politik eigentlich immer verstanden. Genau, dass sie einfach die Begrenzungen gibt und die Leitplanken gibt und innerhalb dieser Leitplanken, die nicht zu eng gesteckt sein dürfen, dass wir da auch entsprechenden Handlungsspielraum haben. Und dann ist eigentlich immer was Gutes herausgekommen. Ja, ich meine, wir haben wenig mit dem Change-Prozess in der Automobilindustrie zu tun. Natürlich in zweiter und dritter Linie wird er uns auch berühren. Aber warum man sich so früh auf die Techniken da versteift und alles auf Elektro setzt, genauso natürlich. Und das betrifft uns dann schon mehr bei den Wärmepumpen im Hochbau. Dass das erstrebenswert ist, ist ja völlig klar. Und dass wir logischerweise auch irgendwann CO2-frei sein wollen und auch müssen, ist auch völlig klar. Aber das kriegst du nicht von einem Tag auf den anderen umgesetzt. Das ist völlig entgegen der Regeln der Marktwirtschaft. Es wird geprägt von Angebot und Nachfrage. Und wir wissen alle, wenn die Nachfrage das Angebot weit übersteigt, schießen die Preise durch die Decke. Die Nachfrage kann nicht mehr gedeckt werden. Von daher ist es mir ein vollkommenes Rätsel, wie man im Herbst 2023 oder in 2023 beschließen kann, dass man ab 1.1.24 nur noch Wärmepumpen im Neubau zulässt. Das ist in meinen Augen auch völlig unnötig. Dann auch selbst derjenige, der jetzt in einem Neubau eine fossile Heizung einbaut und in 10 Jahren feststellt, dass die unwirtschaftlich ist, der wird doch in 10 Jahren oder in 8 Jahren die fossile Heizung ersetzen. Und dann zu einem vernünftigen Preis, weil dann das Angebot auch der Nachfrage angepasst wurde. Das sind so Dinge, die ich bei der aktuellen Ampelkoalition überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und das ist das, was uns wirklich wehtut. Wir brauchen Verlässlichkeit und die sehen wir überhaupt nicht. Ich sehe die in keinem Sektor der Politik, wo wir darauf vertrauen können, dass die Aussagen und Festlegungen der Politik verlässlich sind. Und das wird dazu führen, dass auch die Investitionen zurückgehen, dass die Unternehmer sich einfach nicht an größere Investitionen wagen, weil sie nicht sicher sein können, dass die Festlegungen der Politik in einem Jahr noch gelten.
Man kann vielleicht dazu auch noch sagen, manchmal ist es so, dass man gar nichts oder sehr wenig erreicht, wenn man zu viel auf einmal will. Und ich glaube, das ist so das, was Sie gerade auch ausgedrückt haben. Man will alles und sofort und am Ende erreicht man vielleicht viel weniger, als auf anderen Wegen möglich wäre. Und das ist am Ende das Gegenteil von dem, was wir auch brauchen.
Genau. Ja, ich sage das gerne, ich bringe da, nicht weil ich die Strabag da immer gerne nach vorne stellen möchte, als Präsident der Bauindustrie schon gar nicht. Aber wir haben zum Beispiel in der Strabag, in dem großen Strabag-Konzern, das Ziel, jedes Jahr die CO2-Emissionen um 6% zu verringern. Genauso wie wir das Ziel haben, unsere Wertschöpfungskette jedes Jahr um 6% mehr zu digitalisieren. Das hört sich erstmal lächerlich an, aber wenn du das kontinuierlich in diesen kleinen Schritten machst, dann ist es auch machbar und dann wird das auch was. Ja, dann hat jeder natürlich das bestreben, mindestens das zu erreichen, wenn nicht noch mehr. Wenn du aber von vornherein sagst, ich will 50% der CO2-Emissionen in Ende 2024 beseitigt haben, dann ist die Gefahr, das scheitert, relativ groß.
Ich glaube, auf dem Weg, den Sie gerade beschrieben haben, geht ja die Intelligenz in die Frage, was ist eine gute Lösung und weniger in die Frage, wie umgehen wir vielleicht die Vorgaben, die da sind. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir einen intelligenten Weg gestalten, der dann kontinuierlich Verbesserungen bringt, statt viel Kraft da reinzustecken, das Unmögliche vielleicht abzuwenden oder zu vermeiden.
Ja. Das ist so ein bisschen. Bevor ich jetzt zu meiner ersten Frage komme, muss ich da nochmal kurz, der Gedanke, der kommt mir einfach, wenn man im Projektmanagement den Studierenden beibringt, setze dir smarte Ziele, wie diese Merkregel heißt, wo ein Punkt der ist eher realistisch, ja, dann glaube ich, geht das genau in die Richtung. Das ist eigentlich das kleine Einmaleins des Projektmanagements. Und wenn man jetzt das Thema Nachhaltigkeit als das Projekt ansieht, dann ist das genau das, was Herr Hübner sagt. Realistische Ziele bringen uns am Ende wahrscheinlich schneller zum Ziel, als jetzt den großen Moonshot da auszurufen. Was ich fragen wollte, der Herr Hübner hat eben schon mit den 5,5% eine Zahl genannt mit dem Rückgang. Herr Müller, bei Ihnen in der Geschäftsstelle laufen ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Informationen und Zahlen zusammen. Was sind denn so konkrete Zahlen? So, ich als Ingenieur bin natürlich ein bisschen zahlengetriebener Mensch. Welche Zahlen haben wir denn so aktuell am Tisch, wo wir sagen, auf die müssen wir uns genau nochmal fokussieren und auch die nach außen stellen? Hier steht schwarz auf weiß, was uns in 24 erwartet, beziehungsweise was 23 los war.
Also wenn wir wüssten, was uns in 24 erwartet, dann hätte ich jetzt mein eigenes Beratungsunternehmen aufgemacht und würde jedes Bauunternehmen so beraten wollen, damit natürlich alle baulichen und gesellschaftlichen Ziele erreicht werden. Das ist leider noch nicht so, Herr Professor Ferger, aber wir haben natürlich Indikatoren, um sagen zu können, was passiert in 24. Ne? Also wir haben 24 erstmal eine Situation, die wir in den vergangenen Jahren so nicht erlebt haben. Wir werden sinkende Preise erleben. Gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren war der Markt ja eher von steigenden Preisen geprägt. Wir haben über Preisgleitklauseln gesprochen, wie eben auch diese in laufenden Bauverträgen abgefedert werden können. In 2024, sagen die Wirtschaftsforschungsinstitute, gehen die Preise um etwa 1% zurück. Das liegt zum einen an einer Normalisierung der Erzeugerpreise, also diese Peaks, die wir in der Krise in den ersten Monaten des schrecklichen Kriegs in der Ukraine erlebt haben, die sind wieder normalisiert, die sind weg. Aber wir haben natürlich auch eine begrenzte Nachfrage, sowohl im Wohnungsbau, bei der öffentlichen Hand, weshalb der Preiswettbewerb unter den Bauunternehmen stärker wird. Die Abstände zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten werden wieder größer. Und dadurch gehen die Preise am Ende in den Bauindexpreisen, was ja Angebotspreise sind, zurück. Und das Zweite ist, dass wir deshalb zwar einen etwas milderen Rückgang im Umsatz erwarten, minus 3,5% für 24, aber aufgrund der sinkenden Preise, dieser bei den Unternehmen viel härter ins Kontor hauen wird, weil die Ertragslage schlechter sein wird als in 23. Und das hat auch eine Umfrage des Verbandes jetzt unter den Mitgliedsunternehmen ergeben, an denen sich etwa 500 Bauunternehmen beteiligt haben, dass die dadurch insgesamt die Perspektive für 24, insbesondere was den Wohnungsbau betrifft, schlechter wird. Da gehen wir um so etwa minus 12% im Umsatz aus. In den Bereichen Wirtschafts- und öffentlicher Bau ist die Aussicht ein bisschen besser. Da gehen wir von plus 2 beziehungsweise plus 1% aus. Das ist aber natürlich bei weitem nicht das, was eigentlich der Bedarf ist, wenn wir uns Schiene, Straße, Brücken etc. anschauen.
Ja, ja. Jetzt haben Sie schon mit Schiene, Straße in die fachliche Richtung geschwenkt. Wenn wir uns jetzt anschauen, welches sind denn die fachlichen Themen, mit denen sich die Bauunternehmen aktuell beschäftigen, merken Sie, dass sie sich in irgendeiner Form ändern, die Themen? Oder sind es die, die wir auch aus den vergangenen Jahren kennen? Welche sind so die Kernthemen, über die sich die Bauindustrie unterhält und mit denen sich die Bauindustrie beschäftigt?
Ich glaube, das sind am Ende drei Stück. Und an die hat sich auch unsere Verbandsstruktur jetzt orientiert. Das sind in erster Linie Fachkräfte. Also wir laufen auf ein enormes demografisches Problem zu. Wir gehen davon aus, dass selbst wenn die Einstellungen weiter so laufen wie bisher, wir 2030 etwa 100.000 Fachkräfte weniger haben werden, einfach an Arbeitsmarktpotenzial. Wir gucken natürlich ganz stark auf das Thema Digitalisierung. Peter Hübner hat das gerade schon gesagt, was in der Strabag passiert, das passiert in vielen anderen Unternehmen auch. Und das Thema Nachhaltigkeit bzw. Klimaverträglichkeit. Und hier haben wir als Verband ja über das CO2-Schattenpreismodell auch einen Weg aufgezeigt, wie man das in den Bau auch wirklich effektiv reinbekommt. Aber das sind die drei großen Megathemen. Peter, ich glaube, das sind auch tatsächlich diejenigen, an denen sich die Unternehmen orientieren müssen.
Definitiv. Und in der Konsequenz dann natürlich, sie sind einerseits Voraussetzungen oder vielleicht auch Konsequenz von dem, was wir insgesamt vorhaben. Da muss man ein bisschen wieder Spartentrennung betreiben. Im Wohnungsbau, ich sprach das kurz an, mit dem seriellen Bau, das spielt aktuell natürlich noch überhaupt gar keine Rolle. Wir reden immer alle darüber, aber spielt eigentlich keine Rolle. Damit er eine größere Rolle spielt, Brauchen wir einerseits diese Vereinheitlichung der Landesbauverordnungen. Andererseits wird auch das zu einer höheren stationären Produktion führen. Das heißt, das Geschäft wird sich schon so ein klein wenig von der Baustelle in Richtung einer stationären Produktion ausrichten. Oder auch zu einer stationären oder sagen wir mal zu einer heimischen Planung, wenn Sie an BIM denken, ja, wenn wir anfangen, auch den im und das betrifft ja nicht nur den Hochbau, das betrifft die Infrastruktur genauso. Es ist natürlich erstrebenswert, dass wir auch, bevor wir in Realität bauen, dass wir das Ganze als digitalen Zwilling erstmal abbilden. Und das wird den Bauprozess grundlegend verändern. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Das wird auch draußen Personal einsparen. Das wird Fehlproduktion verhindern und Falschproduktion. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
Wenn wir mal aus dieser großen Sicht herausgehen und sagen, was passiert denn konkret für die Unternehmen, wenn sie diese Themen mal nehmen in den nächsten Monaten oder auch ein, zwei Jahren? Was müssen die konkret anpacken und tun, die dies noch nicht haben? Sie haben ja selber vorhin gesagt, man kann mit Zielen arbeiten intern, daraus resultieren dann ja irgendwie Aktionen, Handlungen. Welche Hausaufgaben müssen da bewältigt werden in Unternehmen?
Ja, es kommt darauf an, also zum einen bei der Digitalisierung ist jeder von uns gefragt. Das klappt zum Beispiel bei privaten Auftraggebern schon ganz hervorragend. Es gibt heute im gewerblichen Hochbau kaum jemanden, der ein Gebäude baut, ohne dass er vorher den digitalen Zwilling sozusagen vor sich sieht. Das ist leider im öffentlichen Bereich noch extrem selten. Aber da kann man einfach den Unternehmerinnen und Unternehmern nur raten, fangt einfach an und trainiert eure Mitarbeiter in Richtung der Digitalisierung und insbesondere auch von BIM. Das ist das muss man gebetsmühlenartig machen. Ich kenne das nun aus dem eigenen Unternehmen, weil die haben so viel mit dem Tagesgeschäft zu tun, dann erfüllen die natürlich nur die Forderungen des Auftraggebers und nicht darüber hinaus noch den Ansatz, dass sie jetzt trotzdem ein digitales Modell aufbauen, obwohl das der Auftraggeber gar nicht fordert. Aber das werden wir in 2-3 Jahren, wenn wir das als Standard auch im öffentlichen Bereich sehen, da bin ich mir relativ sicher. Und das wird den Prozess erheblich effizienter gestalten. Das ist sozusagen Lean 2 oder 3 oder 4.0. Ja, das, was wir mit Lean eigentlich die ganze Zeit schon machen, Verschwendung verhindern und Prozesse effizienter gestalten, das wird mit einer durchgehenden Digitalisierung der Produktionskette natürlich extrem Schwung bekommen. Und da ist jeder aufgefordert, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach daran zu arbeiten, dass die es einfach jetzt schon initiieren und nicht sozusagen auf den öffentlichen Auftraggeber als Initiator warten. Das ist im Tiefbau im Augenblick das große Problem, weil wie gesagt, da ist wenig private Investition, sondern nur öffentliche Investition. Und die Auftraggeber, die dann mit BIM-Anwendungsfällen das Ganze ausschreiben, die sind schon sehr, sehr selten.
Ich glaube, einen Punkt müssen wir nochmal festhalten. Sie haben es ja eben auch gesagt, man braucht Zeit dafür neben dem Tagesgeschäft. Und ich erlebe das selber bei meinen Kunden immer wieder, dass eben das Argument kommt, wir haben keine Zeit dafür, wir sind beschäftigt. Aber diese Zeit und als Priorität, die muss man dem Thema einräumen. Also neben dem Tagesgeschäft, glaube ich, sollten alle Unternehmen, egal für welches Thema, aber sich diese Zeit nehmen und frei machen, um an diesen Zukunftsthemen zu arbeiten, damit sie dann eben auch, wenn die Standards zu Standards werden, tatsächlich dafür aufgestellt sind und das auch entsprechend nutzen können. Da wird der eine oder andere kleinere vielleicht auch ein bisschen länger brauchen, weil die Ressourcen nicht so üppig sind wie bei anderen.
Absolut, absolut richtig. Und da kann ich nur den Tipp geben, Sie müssen für diese Themen Leute bewusst abstellen. Da musst du einfach ein bisschen Großzügigkeit zeigen, um dich für die Zukunft aufzustellen. Zu glauben, dass man das einem Kalkulator, einem Vermesser oder Bauleiter noch mit oben drauf gibt, da kann ich jedem gleich sagen, das wird nichts. Du musst jemanden abstellen, der das erstmal erarbeitet. Das war schon immer, wenn wir neue Techniken einführen, da muss sich einer auch in der Tiefe mit beschäftigen.
Ja, in Schulungen sage ich schon mal, der BIM-Beauftragte freitags nach 12, das funktioniert nicht.
Absolut.
Das ist schwierig. Und auch was Sie gesagt haben, Herr Hübner, zu warten, bis die Behörden und Verwaltungen soweit sind und BIM dann auch akkurat ausschreiben zu können, ist äußerst gefährlich als Unternehmen, weil zur Not wird irgendwann von oben Landes- oder Bundesseite, ich meine, der Masterplan BIM Bundesfernstraßen setzt ja sehr, sehr konkrete Ziele fest. Zur Not werden die einzelnen Behörden das wahrscheinlich einfach outsourcen an Ingenieurbüros. Und wenn ich darauf als Baufirma nicht vorbereitet bin, dann kann es sein, dass ich den Anschluss verliere. Auch wenn ich jetzt noch weiß, meine Auftraggeber sind eigentlich noch Lichtjahre davon weg, das umsetzen zu können, was da in dem Masterplan steht. Und wahrscheinlich werden die sich zur Not Hilfe von außen holen.
Haben Sie vollkommen recht. Und dann kommt das mit einem Schlag. Dann ist das kein Lichtjahr, sondern eine Lichtsekunde.
Ja.
Und wenn du dann nicht vorbereitet bist, dann wird es einfach schwierig. Und da muss man einfach auch sagen, das ist jetzt hier nicht groß gegen klein oder groß hat es leichter als der Kleine. Wir stehen alle vor den gleichen Schwierigkeiten. Ja, auch unsere Leute sind zu 120% ausgelastet. Und du kriegst diese Themen nur erarbeitet, indem du jemanden dafür abstellst. Im großen Unternehmen sind das vielleicht ganz viele, die du dann abstellst in den einzelnen Einheiten, und in einem kleinen oder kleineren Unternehmen sind es weniger, aber es muss jemand sich vollumfänglich mit diesen Themen beschäftigen können, sonst wird das nichts.
Herr Müller hat ja eben den Rückgang eben auch der Beschäftigten oder der Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen, angesprochen, Martin. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein heißes Thema in dem Kontext.
Genau, und das auch wieder gekoppelt. Wir sehen das auch im Podcast immer wieder. Die Themen bedingen sich ja einander. Also das Thema Menschen und Digitalisierung jetzt mal noch weiter gedacht. Die Themen, die so gerne aktuell auf Diskussionen und Vorträgen besprochen werden, KI, Robotik und Co. Wie denkt man denn als Bauindustrie die zusammen, oder welche Möglichkeiten, Chancen, vielleicht aber auch Risiken stecken denn in den Themen KI, Robotik, Digitalisierung im weiteren Sinne in Bezug auf das Thema Beschäftigung, insbesondere auf das Thema Fachkräftemangel, sowohl im Büro als auch auf der Baustelle in den nächsten Jahren?
Peter Hübner hat das eben ganz zutreffend beschrieben. Die drei Themen, die wir genannt haben, Fachkräfte, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das sind ja keine singulären Ziele, die unabhängig voneinander verfolgt werden, die hängen unmittelbar zusammen. Digitalisierung ist ja in erster Linie kein Selbstzweck, sondern Produktivitätstreiber. Und Produktivität brauchen wir, weil wir eben in ein Fachkräftedilemma reinlaufen. Und nur wenn wir digitalisieren auf der anderen Seite, werden wir Prozesse transparenter und steuerbarer machen, auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Es wurde eben schon das Thema Ressourceneinsatz, CO2-Vermeidung wäre ein weiteres. Und nur wenn wir diese Transparenz und diese Steuerbarkeit herstellen, dann werden wir auch minimieren können. Und nur wenn wir uns wiederum digital und nachhaltig aufstellen, werden wir junge und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Branche gewinnen. Und da schließt sich am Ende der Kreis. Das ist erstmal so dieser Kausalzusammenhang zwischen diesen drei Bereichen. Und das ist eine riesige Chance, weil die Unternehmen sich nicht mehr alleine auf ein einzelnes Gewerk im Sinne einer Preisvergabe oder Billigpreisvergabe konzentrieren, sondern wirklich in einen Ideenwettbewerb begeben können. Es sei denn, der Auftraggeber oder beziehungsweise der Auftraggeber muss mitmachen. Ja, also das ist gleich ein Thema Vergaberecht. Aber man kann sich entlang der Wertschöpfungskette dadurch enorm verbreitern und ganz neue Geschäftsmodelle an den Start bringen. Das ist die positive Seite. Die negative Seite resultiert eigentlich nur dadurch, wenn die Unternehmen sich nicht auf den Weg machen, sich zu verändern. Denn dann werden das andere tun. Die Welt dreht sich immer vor allen Dingen bei denjenigen weiter, die sich auf die Reise machen, und die stehen bleiben im wahrsten Sinne des Wortes stehen. Und die werden dann auch die Verlierer sein, weil es wartet ja keiner auf jemanden, sondern es werden sich vielleicht auch Player am Markt, am Baumarkt tummeln, die erstmal gar keine Bauunternehmen im originären Sinne sind. Aber die Chance, mit diesen riesigen Investitionsvolumina, mit denen wir Tag für Tag umgehen, sehen und diese Chance ergreifen. Deswegen, das Risiko entsteht nur, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Aber die Chancen, wenn wir uns auf den Weg machen, sind enorm.
Was vielleicht noch zu ergänzen ist auch dieser Fokus auf die Mitarbeiterinnen. Wir merken das im Augenblick schon, dass wir in der Lage sind, auch unseren Frauenanteil erheblich zu stärken, weil wir einfach auch mehr Arbeit in die Büros verlagern bei den Themen. Und da müssen wir uns nur nichts vormachen. Das ist, wir leben heute in einer anderen Welt als vor 20 Jahren. Aber ehrlich gesagt war das schon immer so. Wir glauben immer, das ist jetzt ein völlig neues Phänomen, aber das war schon immer so. Wir haben ein Thema auch der Arbeitszeiten. Wir haben ein Thema, dass viele auch gar nicht mehr quer durchs Land verschickt werden wollen, sondern eigentlich lieben die ihren, wollen die einen festen Arbeitsplatz im Büro haben oder wollen auch ein Homeoffice haben. Und das kriegen sie, wenn sie einfach mehr Arbeit natürlich von der Baustelle, von den Produktionsstätten in die Büros hinein verlagern. Und das wird einfach bei der Planung nochmal ein extremer, also bei der direkten Produktionsplanung nochmal einen direkten Effekt da. Das wird überall machen.
Jetzt sind wir ja beim Thema Mensch angelangt und da schließt sich für mich die Frage an. Wir haben jetzt hier über die Mitarbeiter gesprochen, Mitarbeiterinnen gesprochen, von denen vieles abverlangt wird an Wandel, an Veränderungen. Sie haben eben auch nochmal andere Interessen, andere Arbeitskonstellationen, Organisationen angesprochen, Herr Hübner. Wenn wir mal die Führungskräfte anschauen, also die das Ganze organisieren müssen sollen, auf den Weg bringen sollen, dann ist das ja auch eine Gruppe von Menschen gerade, die in den letzten Jahren sehr erfolgreiche sonnige Zeiten gehabt hat. Also wir haben ja doch ein Rekordjahr, jagte das nächste, gute Zeiten erlebt. Jetzt hat sich die Witterungslage verändert. Was fordert das denn jetzt von Führungskräften? Wir haben ja inzwischen auch eine ganze Reihe jüngerer Führungskräfte, die noch gar nicht so viele Stürme erlebt haben. Was brauchen wir da jetzt in den Führungsetagen der Unternehmen, um diesen Wandel, diese Transformation auch zu begleiten? Die technischen Themen, das sind am Ende fachliche Themen, die gelöst werden müssen. Aber die Frage, mache ich da mit und sehe ich das so, die eröffnet ja nochmal ganz andere Themen und Probleme. Ich muss ja als Führungskraft praktisch auch den Rahmen dafür geben, dass das alles möglich ist. Und das widerspricht hier und da doch vielleicht dem althergebrachten Arbeiten bei dem einen oder anderen.
Das ist einfach eine Anforderung an die Führungskräfte. Auch die Themen, die nicht monetär messbar sind. Wir sind ja mit messbar sind, auch zu honorieren und einzufordern. Das hört sich viel leichter an, als es umgesetzt wird. Das gerade für die Techniker, das gilt für Kaufleute mindestens genauso. Wir messen einfach in Zahlen. Wir messen natürlich am wirtschaftlichen Erfolg. Der wird auch am Jahresende honoriert. Und wir müssen aber den gleichen Fokus jetzt auf diese ganzen Querschnittsthemen legen, auf die ganzen Zielsetzungen, die wir uns in Richtung Nachhaltigkeit in Richtung Digitalisierung gesetzt haben. Auch da muss der gleiche Fokus draufgelegt werden. Und das muss auch den Ebenen klar gemacht werden und nicht immer nur hinten am Monatsende schauen und hast ein tolles Baustellenergebnis, dann wirst du gelobt, dann hast du ein schlechtes, dann wirst du getadelt. Und du musst auf diese Themen auch den Fokus legen. Und ich sage Ihnen, das ist leichter gesagt als getan, weil spontan glauben Ihnen das die Damen und Herren, die schon seit 20 oder 30 Jahren im Geschäft sind, glauben Ihnen das nicht. Die sagen, ja, komm, lass den mal reden. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Hauptsache, wir haben jetzt mal ein gutes Baustellenergebnis. Du musst diese Themen immer in den Fokus stellen und im Grunde genommen fast mehr als den wirtschaftlichen Erfolg. Der ist natürlich notwendig, sonst können wir uns alles andere nicht leisten. Aber du musst sie zumindest auf eine Ebene stellen.
Also ich glaube, Herr Müller hat es ja eben so schön treffend ausgedrückt, wer sich da nicht weiterentwickelt, der bleibt stehen und wird am Ende überholt. Und wir sind im Moment in so einer Phase, ist so mein Gefühl in der Republik, wo es uns noch sehr gut geht und wo wir aber mit dem, was wir heute leisten und tun, eigentlich nicht mehr den Wohlstand von morgen ermöglichen, den wir sozusagen mit den Methoden erwirtschaftet haben, die uns zum heutigen Tag hingebracht haben. Also ich glaube, wir sind in so einer Übergangsphase, wo man eben noch das Gefühl hat, wenn ich weiter so mache wie jetzt, ja, dann ist das Jahresergebnis vielleicht auch noch ganz gut. Und mit einem Mal kommt, Beispiel Martin ist ja sehr schön, kommt das Planungsbüro, das der Behörde hilft, die Abkürzung zu nehmen. Und ich bin von einem Jahr aufs nächste im Grunde aus den Vergaben raus, weil ich gar nicht in der Lage bin, das zu meistern. Und dann gehen die Ergebnisse des Unternehmens in den Keller, wenn nicht sogar das Unternehmen vom Markt verschwindet.
Vollkommen recht, aber ich kann jedem nur den Tipp geben, Gib einfach jeden Tag mal oder vielleicht auch zweimal am Tag in ChatGPT irgendwas, irgendeine schlaue Frage ein. Und wenn du wirst ja überrascht sein, was du in Bruchteilen einer Millisekunde dann als Antwort bekommst. Und dann weißt du, wie auch sich unser Geschäft ändern wird, wie sich unsere Kalkulation ändern wird. Wir werden irgendwann, logischerweise, wird die Ausschreibung über KI auch erstmal, wird Leistungsverzeichnis über KI erstmal kalkuliert. Da werden wir nicht mehr lange zu brauchen. Das ist so. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Dass das nicht das Allheilmittel ist, ist auch klar. Aber dass unsere Leute, die aktuell sich mit Kalkulationen beschäftigen und mit Angebotserstellungen, dann viel mehr Zeit haben, sich auch mit den individuellen Themen einer solchen Ausschreibung zu beschäftigen, anstatt 3000 Positionen standardmäßig erstmal durchzukalkulieren. Das muss man halt auch immer sehen.
Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft auch zu diesem Thema Digitalisierung, KI, Robotik. Ich glaube, in der Bauindustrie, gerade mit dem, was Herr Müller sagte, mit dem anstehenden, eigentlich vorstehenden Generationenwechsel, aber die in der neuen Generation sind nicht so viele da, wie in der, die ausscheidet. Ich glaube, es wird seltenst den Fall geben, dass einer wegen KI oder Robotik arbeitslos wird. Ich glaube, die Leute haben einfach die Möglichkeit, den Fokus auf die Tätigkeiten zu setzen, die dann eine KI nicht kann oder nicht können soll. Und ich glaube, dass man das nicht als Feindbild, sondern wahrscheinlich als eine der wenigen Lösungen sehen sollte, wie die geringere Anzahl an Leuten die mindestens gleiche Leistung umsetzen soll.
Jetzt sind wir ja wunderbar im Unternehmermodus hier. Wir reden darüber, was die Branche tun kann und was die Unternehmen tun. Wenn wir jetzt den Blick mal Richtung Politik nochmal richten, haben wir vorhin gesagt, mehr Rahmenbedingungen, mehr Leitlinie als konkrete Regeln. Aber was kann denn die Politik heute und was kann sie perspektivisch, strategisch tun, um das zu befördern, was notwendig ist? Das ist eine große Frage mit schwierigen Antworten. Wenn die einfach wären, dann hätten wir sie wahrscheinlich alle schon, aber ich muss sie trotzdem stellen.
Ich komme da wieder, Tim, du bist da wahrscheinlich sogar kompetenter als ich, ausnahmsweise mal. Aber ich komme wieder darauf zurück, einfach mehr investieren und weniger subventionieren. Das ist einfach vom Teufel. Mit Subventionen, das sind Blitzlichteffekte, die da erzeugt werden. Klar gibt es auch langjährige, dauerhafte Subventionen, auch die muss man einfach mal überdenken. Ich meine, wir sind ja heute an einem Tag, wo die deutsche Infrastruktur auf den Autobahnen extrem eingeschränkt ist durch die Proteste der Landwirte. Ich habe da volles Verständnis dafür. Auch die Dinge kann man natürlich nicht kurzfristig abbauen, aber das kann man perspektivisch langfristig auch mal wieder ins Lot bringen, was da vielleicht nicht im Lot ist. Und Thema Landwirtschaft ist sowieso extrem schwierig, das sollte man hier gar nicht beleuchten. Ich glaube, auch hier braucht man Verlässlichkeit. Wenn es Subventionen gibt, dann muss man die mittelfristig, langfristig auch in irgendeiner Weise abbauen. Das mag dazu dienen, irgendetwas mal ins Laufen zu bringen, aber das kann nicht sein, dass wir Produktionen dauerhaft subventionieren. Also wenn wir das dauerhaft subventionieren müssen, stimmt irgendwas daran nicht. Dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Und wir brauchen einfach Investitionen der Politik. Wir brauchen, wie Sie sagten, stabile Leitlinien, die man nicht ständig verändern darf. Und wir brauchen dauerhaft verlässliche Investitionen. Und das wird auch dazu führen, dass die Bauunternehmen investieren. Wir haben große Aufgaben vor uns. Sie kennen die Korridorprojekte des BMDV, des Verkehrsministeriums, wo die Korridorprojekte 40 Korridore sollen, ja, sind es 40 Korridore? Ich glaube, 40 Korridore sollen dort grundsaniert werden in 5,5 Monaten, jeweils unter Vollsperrung. Auch das erfordert natürlich extreme Investitionen der Bauunternehmer. Da ist extrem viel Maschinenarbeit da, Stopfmaschinen, Bettungsreinigungsmaschinen. Wenn Sie die neu bestellen müssen, haben Sie 3 Jahre Lieferzeit. Das geht nicht von heute auf morgen so auf die Tour. Ich habe jetzt nur den Beschluss getroffen und Mitte nächsten Jahres fange ich an, die Riedbahn zu sanieren. Das kann dann die Unternehmen sich daran beteiligen, die entsprechend maschinell dafür aufgestellt sind, alle anderen nicht. Oder schauen Sie sich die Stromtrassen an, TenneT, Amprion, Transnet BW, den Strom aus den Offshore-Parks Ostsee, Nordsee nach Süden zu bringen. Ja. Das ist eine tolle Aufgabe für die Bauwirtschaft. Mega. Das sind Milliarden und Abermilliarden Aufträge. Flaschenhals sind die Spülbohrgeräte. Wenn du irgendwo einen Fluss oder eine Autobahn oder was weiß ich unterqueren musst, dann brauchst du ein Spülbohrgerät. Willst du aktuell ein Spülbohrgerät beschaffen? Wenn du ganz pfiffig bist, kriegst du irgendwo noch ein gebrauchtes her, was du dann im halben Jahr hast. Wenn du ein neues bestellst, wirst du dann auch auf 3 Jahre warten. Ja? Aber die Aufträge kommen jetzt.
Ja.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Ein Wunsch an die Politik wäre in dem Zusammenhang, dass der Staat uns als Wirtschaft einfach mehr zutrauen und wieder auch mehr vertrauen sollte. Wir haben in den letzten Jahren neben dem Thema Planungssicherheit, was Peter Hübner zu Recht anspricht, immer mehr erlebt, dass wir quasi totreguliert werden und damit innovatives Wirtschaften und Unternehmertum kaum möglich ist. Und das ist jetzt nicht nur eine Floskel, sondern es ist ganz konkret auch wieder im Bereich der Vergabe. Vergabe wurde ja deshalb nicht verändert, also ein Stück weit nicht nur Fach- und Teillosvergabe, Preisvergabe, sondern auch öffnen in Situationen, wo es richtig ist, Ideenwettbewerbsvergabe und andere Modelle, weil es immer hieß, das sei ja gegen den Mittelstand. Dadurch wären wir gegen Mittelstandsförderung. Ich würde das mal umdrehen. Mittelstand fördern wir ja nicht, indem wir seinen Wirkungsradius beschränken und immer nur sagen, du darfst nur das tun, sondern Mittelstand fördern wir, indem wir ihm eine ganze Spielwiese an Möglichkeiten geben, um sich entfalten zu können. Und das hängt ganz stark zusammen mit dem Thema Zutrauen und Vertrauen. Und nur wenn die Politik wieder auf den Trichter kommt, dem Unternehmen etwas zuzutrauen und nicht der allwissende Auftraggeber sein zu wollen, den es nicht gibt, dann haben die Unternehmen sich auch im Sinne von Digitalisierung und Nachhaltigkeit enorm viel Chancen, sich weiterzuentwickeln und künftig auch wieder Geld zu verdienen. Das würde ich mir ganz doll wünschen.
Gerade was dieses Thema, wie bringe ich so Ausschreibungen auf den Markt angeht, finde ich es immer äußerst schade, dass wenn man darüber spricht, im Zuge von BIM und Digitalisierung sprechen wir immer davon, dass die Bauunternehmen mit ihrem Know-how auch früher an den Tisch müssen, um die Vorteile dieser Technologien auch wirklich auszunutzen. Dass man immer noch das Gefühl hat, dass es sehr, sehr viele Personen gibt, die eine frühzeitige Einbindung von Unternehmen mit so einem Geschmäckle belegen. Aber hier geht es ja tatsächlich um das Wohl des Projektes und nicht darum, dass das Wohl für den einzelnen Unternehmer zu steigern, indem da irgendwelche Dinge so gemacht werden, dass sie vielleicht unredlich sind. Also da ist mir auch immer noch irgendwie ein falsches Denken darin, dass dieses Gegeneinander ist oft zu stark noch bei den Menschen verhaftet. Das Thema Misstrauen ist da, glaube ich, eines der größten Hemmnisse, was sowas angeht.
Und da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt. Peter Hübner sagte eben, es geht nicht mehr gegen Groß und gegen Klein. Ich würde noch einen draufsetzen. Es geht nicht gegen zwischen Fach- und Teillosvergabe und ÖPP. Das sind diese alten Feindbilder der Vergangenheit, hinter denen sich ganz viele sammeln können und immer sagen, ich bin klein und bin gegen die Großen. Das wird nicht mehr funktionieren, sondern es ist eben klein und wendig gegen Unternehmen, die sich nicht bewegen. Und wer nicht mit der Zeit geht, geht irgendwann mit der Zeit. Dann ist der halt weg. Und das muss man als Unternehmen auch begreifen. Und das ist ganz auch eine Aufklärungsarbeit, die wir innerhalb der Branche auch zu leisten haben. Denn es wäre zu einfach zu sagen, wir bauen in den nächsten 50 Jahren wie in den vergangenen 50 Jahren. Dafür dreht sich die Zeit zu schnell und die Anforderungen sind zu groß.
Also ich glaube, ich würde gerne nochmal auf zwei Punkte kommen. Einmal groß und klein. Also im Regelfall wird ein großes Unternehmen ja nicht als großes Unternehmen geboren und fällt vom Himmel und ist mit mal da, sondern es entwickelt sich aus einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Und zwar, weil Möglichkeiten und Chancen da sind und irgendjemand sie nutzt. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir das fördern, dass jemand auf Ideen kommt, die Ideen umsetzt und die dann immer größer werden und damit erfolgreich ist. Also so entsteht ja ein großes Unternehmen am Ende dann. Und das andere ist natürlich, die Branche wird immer gescholten als eben nicht so innovativ und die Produktivität ist nicht gestiegen über die letzten Jahre oder im Vergleich zu anderen Branchen wenig gestiegen. Ja, wenn man sich mal fragt, wenn man sie so totreguliert und Regularien hat, die im Grunde verbieten, innovativ zu sein, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, da muss man sich auch nicht wundern, dass die Branche sich daran anpassen muss, zwangsweise, wenn sie denn so arbeiten will. Und jetzt fordern wir mit einem Mal, dass wir den Sprung in die Zukunft machen, ohne aber die Rahmenbedingungen zu verändern. Das kann ja so nicht funktionieren.
Ja, haben Sie vollkommen recht. Das ist ja schon mit der Legung von Nebenangeboten so. Sie wissen, das ist im Grunde genommen seit 10 Jahren ist das ad acta gelegt worden. Die Auftraggeber verbieten Nebenangebote, weil sie die Hoheit über das Vergabeverfahren nicht verlieren wollen, weil sie Angst haben, dass sie die Gleichwertigkeit von Nebenangeboten nicht rechtssicher auch bestätigen können. Und die Konsequenz war Verbot der Nebenangebote. Dementsprechend ist jegliche Innovation, ich würde sagen, mal locker bei 90% aller öffentlichen Aufträge, wenn nicht 95% aller öffentlichen Aufträge, ist das dahin. Gibt es nicht.
Ja, und das muss man jetzt sagen, das grenzt ja gefühlt an Schizophrenie, wenn ich als öffentlicher Auftraggeber viel Geld in Innovationsabteilungen, BIM-Abteilungen und noch andere Themen stecke und gleichzeitig die einfachste und niedrigschwelligste Form der Innovationsförderung, Nebenangebote, nicht mehr zulasse aus rechtlichen Gründen. Also es darf ja dann nicht so sein, dass das Rechtsthema, ich sag mal so, der Schwanz beim Hund wackelt. Also alle wollen eigentlich, aber keiner traut sich wegen einem formalen Thema. Das finde ich, wäre am Ende.
Aber, Professor Berger, da haben Sie vollkommen recht. Und das Vergaberecht gibt es ja alles her. Das ist, dass wir da irgendwie beschränkt werden durch das Vergaberecht, das ist völliger Unsinn. Ja. Es ist im Endeffekt in jeder Ausschreibung, entweder steht es drin, Nebenangebote sind zugelassen, oder steht drin, Nebenangebote sind nicht zugelassen. Und in der Regel steht da drin, nicht zugelassen. Und das ist das große Problem. Und so kriegst du natürlich gar keine Innovation rein. Da wird die Ausschreibung abgearbeitet durch unsere Kalkulatoren und Verantwortlichen, und dann wird das Angebot gelegt. Und manchmal steht, es ist mit Sicherheit, der Großteil der Ausschreibungen ist in Ordnung. Aber manchmal steht ein unerträglicher Schwachsinn da drin. Und das tut dann wirklich weh, wo du einfach sagst, wie kann man so einen Unsinn ausschreiben? Das ging viel billiger, das ging viel schneller. Aber es ist halt anders ausgeschrieben und du darfst gar kein Nebenangebot machen. Da kannst du dann entscheiden, okay, dann gebe ich es nicht ab, aber im Endeffekt wissen sie alle, jeder gibt es dann doch ab. Irgendwie wird es subventioniert und dann auch noch gebaut.
Also letztendlich muss man sagen, wir machen ja als in der Branche, also Auftraggeber und Auftragnehmer, tun wir ja so, als wenn bei Daimler oder bei BMW die Leute, die das Auto designen, nicht mit denen sprechen dürfen, die das Auto später bauen müssen. Also die das Was und das Wie zu verantworten haben, werden quasi voneinander getrennt, dürfen auf keinen Fall miteinander reden und sich im besten Fall auch keine Tipps geben. Das ist für eigentlich alle anderen Branchen, wäre das ein totales Absurdum. Wir müssen halt leider strukturell damit leben. Deswegen glaube ich, diese radikale Trennung von Planung und Ausführung ist nicht mehr zeitgemäß. Auch vor allen Dingen mit der Komplexität im Wohnungs- und Hochbau, was das Thema TGA und Co. angeht. Ja. Das kann ein Ausschreibender gar nicht mehr überblicken.
Haben Sie vollkommen recht. Man muss nur zu den privaten Auftraggebern schauen, da wird es auch getan. Da wird, da braucht man gar nicht mehr zu selektieren. Die schreiben alle an einen GU aus. Das tut sich ja kein einziger Mensch an, da zu separieren in den Ausschreibungen. Und die wollen, wie gesagt, auch den digitalen Zwilling vorab haben.
Peter, ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ich würde sogar sagen, die Bauindustrie ist die einzige Industrie auf der ganzen Welt, bei der Design von Bild getrennt ist. Also wenn man Apple jetzt sagen würde, bau du mal das Telefon von Huawei oder lieber Audi, bau mal das Auto von Mercedes, da würden die sagen, nein, danke, tue ich nicht. Ja, aber wir machen es.
Ja.
Und wir erwarten am Ende innovative Produkte. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Nachhaltigkeit schauen, vielleicht noch einen kleinen Sprung machen, gedanklich, erfordert das wahrscheinlich sehr viel Innovation und neues Denken, neue Prozesse, neues Handeln. Also wir fordern etwas und verbieten aber ganz einfache Methoden, die zumindest mal helfen können, in die Richtung zu kommen. Wie sehen wir denn das Thema, wie sehen Sie das Thema Nachhaltigkeit als Chance für die Unternehmen auch für die nächsten Jahre?
Ja, mega, mega groß. Herr Müller sprach eben das CO2-Schattenpreismodell an, was wir ja auch der Politik schon vorgestellt haben. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Parallelkalkulation, dass du für jede Position sozusagen monetär verpreist und daneben noch die CO2-Emission schreibst. Also dass jede Position auch CO2-mäßig kalkuliert wird. Und das natürlich macht nur dann Sinn, wenn du das auch mit einem fiktiven, relativ hohen CO2-Preis dann verpreist, fiktiv alles, damit du das als zweites Wertungskriterium neben dem monetären Preis einführst. Und dann kriegst du eine andere Staffelung natürlich auch, oder eventuell der Bieter nicht natürlich. Das muss natürlich auch auf der anderen Seite eine gewisse Großzügigkeit und der Wille des Auftraggebers da sein, denn im Bedarfsfall läuft er die Gefahr, dass er nicht den monetär preiswertesten, den billigsten Bieter beauftragt, sondern denjenigen, der in der Kombination zwischen monetärer Verpreisung und CO2-Verpreisung den attraktivsten Preis erstellt.
Und für die Unternehmer hat das
Bei blanken Kassen, ne?
den Vorteil, dass die jetzt wirklich ihren Grips anstrengen, um CO2-Emissionen zu senken. Und durch die Senkung von CO2-Emissionen ist dieser fiktive CO2-Preis niedriger und die Chance, das Angebot bezuschlagt bekommen, wiederum höher.
Also könnte man ja sagen, der Anreiz, nachhaltig zu bauen, entwickelt aus der Branche selber, ist vielleicht besser, als wenn sich im Elfenbeinturm vielleicht in Berlin ein branchenfremdes Modell ausgedacht wurde. Weil am Ende muss man ja sagen, viele werden es natürlich auch aus intrinsischer Motivation tun. Wir hatten mal im Podcast dieses Zitat, wir wollen die Zukunft enkelfähig gestalten. Auch die Handelnden in der Bauindustrie wollen das natürlich. Aber am Ende geht es natürlich auch oft um den wirtschaftlichen Erfolg. Heißt also, ich muss auch in irgendeiner Form einen Anreiz haben, dies zu tun. Und da stellt sich jetzt die Frage, und das finde ich ganz gut auch vorgetragen, wenn so ein Modell aus der Industrie entwickelt wird, wie solche Anreize geschaffen werden könnten, passt das oftmals ja besser, als wenn es aus externen nur von gesetzgeberischer Seite kommen würde.
Also wir haben das Herrn Habeck auch vorgestellt. Er war da spontan ganz begeistert davon. Rief dann nochmal zurück, dass wir es doch bitte auch der Bauministerin zur Verfügung stellen sollen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber grundsätzlich musst du die beiden Dinge, monetäre Aspekte und nachhaltige Aspekte, die musst du miteinander verbinden, wenn du da Schwung reinbringen willst. Denn wir müssen uns nichts vormachen. Wirtschaften auch von wirtschaftlichem Erfolg. Egal, wie sehr wir an unsere Enkel, ich habe schon eine Enkeltochter, ihr nicht, wie sehr du an deine Enkel oder meinetwegen auch Kinder denkst, ist der monetäre Erfolg immer wesentlich. Nur mit dem monetären Erfolg wird nachhaltiges Wirtschaften auch möglich sein. Und ich finde immer, der Straßenbau gibt da ein tolles Beispiel dafür. Ich würde sagen, 98% aller Asphaltmischanlagen in Deutschland sind Braunkohlestaub betrieben. Das heißt, das ist das Energie, damit werden die beheizt. Das ist also, glaube ich, schlimmer als Schiffsdiesel. Ja. Wir hatten vor, die mittelfristig auf Gas umzustellen. Das scheint jetzt auch nicht so Zukunftsperspektive zu haben. Von daher haben wir davon mal abgelassen. Und da ist jetzt jeder dran und guckt, was gibt es denn für andere Möglichkeiten, Asphaltmischanlage zu betreiben. Wenn das dann auch noch entsprechend honoriert wird durch das Honorieren der CO2-Emissionen, dann kriegst du dann natürlich Schwung rein. Dann macht das attraktiv. Dann sagt einer, okay, Mensch, ich nehme jetzt einfach 5 Millionen in die Hand und das Ding wird mit regenerativen Energien betrieben. Fertig aus. Mit Windkraft, mit was weiß ich, mit irgendeinem tollen Stromspeicher, dass ich die Anlage dann auch auf die entsprechenden Temperaturen bekomme.
Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall klare Ziele haben, über die wir dann auch Einigkeit haben an diesen Stellen. Und wir müssen Schritte in die richtige Richtung auch fördern. Ja, also wir müssen das ermutigen und fördern und Rahmenbedingungen schaffen, die das ermöglichen. Ich sehe ja, ich glaube, da spreche ich hier wahrscheinlich für die Runde auch die Bauindustrie eben auch als Schlüsselbranche, um diese Zukunftsfragen lösen zu können. Das Thema CO2 ist ja ein großes Bauindustriethema. Wenn wir in der Branche es hinbekommen, mit Nachhaltigkeit und verbesserten Konzepten hier zukunftsfähiger zu bauen, dann wird die Branche einer der großen Treiber dieser ganzen Zukunftstechnologien sein können. Also da stecken ja wahnsinnig viele Chancen drin. Die Politik ist doch eigentlich gefordert, das zu fördern und nicht sozusagen hier im besten Fall passiv an der Seitenlinie zu stehen und zuzuschauen, was passiert. Ja, so lange, bis dann wieder jemand mal was macht, was man sanktionieren muss, sondern sie muss eigentlich doch Rahmenbedingungen schaffen, die das eben ermöglichen. Und ich glaube, dass da die Branche eine große Chance hat, auch das Image, ja, was ja immer noch hier und da ein bisschen angestaubt sein mag, komplett zu drehen und damit auch attraktiver zu werden in diesem Kampf um Fachkräfte für die Zukunft, indem sie sich wirklich als Schlüsselbranche für Zukunftstechnologien dort positioniert. Wie sehen Sie das, Herr Müller?
Wir kommen gerade zu einem Lieblingsthema von mir aktuell. Und da spielt so dieses Wort Verbände-Bullshit-Bingo. Ne? So, wir brauchen gute Rahmenbedingungen. Ein erster wichtiger Schritt ist getan. Wir begrüßen, was die Regierung gemacht hat. Das ist so Standardrepertoire eines jeden Verbandsvertreters. Hilft wie viel? Gar nichts. Und da muss man eigentlich sagen, was brauchen wir denn in einer Zeit, in der Entscheidungen und Entscheidungsfindung immer komplexer wird, in der ungemütliche Entscheidungen, das erleben wir in den letzten Tagen in den Medien, dann mit einem Protestmittel, was oftmals nicht nur das Wort und gewaltfreier Protest ist, sondern eben bis in die Stärkung rechter Ränder geht. Wie reagieren wir denn als Verband darauf? Und die einzige Antwort kann ja sein, wir müssen uns einmischen. Immer mehr einmischen und das faktenbasiert mit guten Angeboten, wie man Probleme lösen kann, aber vor allen Dingen auch wertschätzt. Und das ist etwas, was wir in den Medien leider immer wieder sehen, dass draufgehauen wird, immer weiter draufgehauen wird, aber gar nicht gezeigt wird, wie kann es denn eigentlich gehen. Und das ist für uns das große Credo, auch beim Hauptverband. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren, der ich hier auch mit Peter Hübner zusammenarbeiten darf, unglaublich viele Vorschläge gemacht. Wie können wir zu mehr Kreislauffähigkeit kommen, indem wir diesen Schweinezyklus, alles, was wir ausbauen, ist gleich Abfall und muss erst wieder ein Produkt werden. Wie können wir das unterbrechen? Wir haben Lösungen geliefert, wie wir tatsächlich unterscheiden können, wie wir was ist eigentlich der Unterschied zwischen Typengenehmigung, bauaufsichtsrechtlicher Anforderung, was sind anerkannte Regeln der Technik und wie kommen wir zum Gebäudetyp E? Das Gleiche haben wir jetzt mit diesem CO2-Schattenpreismodell gemacht. Und diese Antworten kann die Politik nicht selbst liefern. Das ist politischer, demokratischer Diskurs. Die müssen vom Verband kommen. Und jeder Verband, der auf der anderen Seite Lösungen, das erleben wir leider auch im Baubereich, Lösungen, auch die wir vorlegen, einfach nur abtut und kritisiert und sagt, das ist jetzt mittelstandsfeindlich oder das ist wieder was anderes oder jenes, der hat den eigenen Auftrag nicht verstanden. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Dieser Diskurs, dieses Einmischen, diese gute politische Debatte, die müssen wir fördern. Und dann können wir in der Politik auch helfen, und wenn man sich so ein Abgeordnetenbüro anschaut, da sitzt ein Abgeordneter, 3 Mitarbeiter, eine studentische Hilfskraft und die haben 20 Themen auf dem Tisch. Die kriegen das nicht alleine hin, müssen sie auch gar nicht. Deswegen gibt es Verbände und deswegen gibt es den Diskurs und darauf habe ich Lust, weil der wird gerade 2024 enorm intensiv.
Wenn man sich das anschaut, also diese Themen, wir haben jetzt auch mehrfach gesagt, eigentlich ist die Bauindustrie die Schlüsselindustrie beim Wandel, sowohl was Nachhaltigkeit angeht, auch was Energiewende angeht und Co. Wie ist denn so die Entwicklung der Wahrnehmung der Bauindustrie, sowohl hinsichtlich auf politischer Ebene, aber auch, sag ich mal, insgesamt in der Bevölkerung oder auch im Diskurs mit anderen Verbandsvertretern, also von Nicht-Bauindustrie? Man hat ja immer das Gefühl, wenn die Automobilindustrie was sagt, dann ist das auf jeden Fall in der Tagesschau auf Platz 1 gerankt. Ja? Und wie ist so die Wertschätzung der Bauindustrie gegenüber und was können wir tun, damit die noch besser wird?
Noch mehr einmischen. Also wir sind jetzt noch nicht in der industriepolitischen, wirtschaftspolitischen Wahrnehmung wie vielleicht die Automobilindustrie. Aber ich glaube, wir sind besser geworden in den letzten Jahren, auch selbst als Verband, aber das müssen am Ende auch andere beurteilen. Auf jeden Fall müssen wir mit diesem Jammern aufhören. Ne? Wir werden nicht gesehen und das ist alles so schade. So ist ein Unternehmen nie groß geworden, in dem es gejammert hat, sondern in dem es angepackt hat. Und deswegen gilt für den Verband, wie es auch für ein Unternehmen gilt, Engagement, Motivation und auch Mut, einen neuen Weg zu gehen.
Ja.
Da müssen wir natürlich ein bisschen auch dran arbeiten, denn Bauunternehmer und Landwirte sind ja die in der Regel immer jammern, weil das Wetter ist immer schlecht, entweder zu trocken, zu feucht. Es passt ja immer irgendetwas nicht. Und das müssen wir einfach abschütteln. Das ist, was Tim Müller sagt. Wir müssen Vorschläge machen, Ideen auch weitergeben, wie wir zu Lösungsansätzen kommen. Und das darf nicht darin enden, dass wir rumjammern, weil uns wieder irgendwas nicht passt oder zu wenig investiert wird. Das werden wir natürlich immer auch, aber nicht jammernd machen, sondern das werden wir, wenn wir einfordern, dass die Investitionen auf hohem Niveau bleiben und weiter gestärkt werden. Aber man muss immer aufpassen, dass man da auch gerade junge Menschen nicht verschreckt. Und ich glaube, wie werden wir außen gesehen? Das ist so ein bisschen volatil. Das ist, wir haben eine Umfrage gemacht, Tim. Ich glaube, wir sind in dem älteren Bereich sind wir ganz gut angesehen. Bei den Jüngeren haben wir so ein bisschen Nachholbedarf. Aber Jungs, da müsst ihr mit eurem Podcast mal ein bisschen Gas geben. Ja, ihr macht doch Werbung für die Bauwirtschaft.
Wir bemühen uns.
Da sind wir dran und da sind wir dabei. Und versuchen ja auch über dieses Gespräch und viele Gespräche die Steine ins Wasser zu werfen und Bewegung zu schaffen. Wenn wir das jetzt mal ganz konkret machen, so zum, sag mal, in die Schlussrunde blickend hier, wenn wir sagen, wie würde denn aus Ihrer beider Sicht ein Bauunternehmen, sagen wir mal, im Jahr 2030 aussehen müssen, wenn es erfolgreich attraktiv ist? Was hat das dann für ein Geschäftsmodell? Was setzt es für Technologien ein? Wie geht es dazu? Also wenn wir ein bisschen Wünsch dir was machen könnten, aber was wäre denn so viel vom Guten in so einem Unternehmen? Ist noch gar nicht so weit weg, aber ne, 2030 ist vielleicht für uns alle noch am Horizont zu sehen.
2030 wird mit Sicherheit das Geschehen in den Bauunternehmen extrem schon durch KI geprägt sein. Das, was ich vorhin schon ansprach. Wir werden sehr viel Automatisierung haben. Wir werden in gewissen Bereichen auch Robotik haben. Inwieweit wird sich zeigen, die Prozesse sind durchdigitalisiert und wirklich digitalisiert. Das sind nicht jetzt die aktuellen analogen Prozesse werden digitalisiert, sondern die Prozesse werden sich zum Teil grundlegend verändern. Sie werden, die gesamte Lieferkette wird durchdigitalisiert sein. Arbeiten wird leichter sein und wird grundsätzlich mehr Spaß machen. Also ich muss da nochmal ein Credo halten für den Beruf des Bauingenieurs. Ich kann mir keinen besseren vorstellen als Bauingenieur zu sein. Das macht einfach Spaß, und ich bin schon lange in der Branche, wenn ich nach 20 Jahren an einem Bauwerk vorbeifahre, an dem ich beteiligt war. Das ist ja mein Bauwerk. Egal, was ich da für eine Position hatte. Ich fahre an diesem Bauwerk vorbei und das steht immer noch da. Und ich finde es immer noch geil, dass ich dabei war und es bauen durfte. Das ist bei vielen anderen Dingen anders, auch im gewerblichen Bereich. Ich sage immer, klar, jeder muss entscheiden, ob er in diesem Rechteck, in diesem gelb markierten Rechteck, 2x4 Meter, 4x hüpfen, 3x drücken, ob er da drinnen stehen möchte bei einem Automobiler oder ob er draußen in jedem halben Jahr, in jedem Jahr eine neue Aufgabe haben möchte. Das muss man mit sich selbst ausmachen, was einem da mehr liegt. Ich meine, ich müsste nicht lange entscheiden.
Mich begeistert es immer wieder, also diesen Dialog, den führe ich mit Martin auch und ich kann es immer kaum verhindern, dass in jeder Folge Martin auch davon erzählt, wie begeistert er als Bauingenieur ist und wie toll es ist, immer an Bauwerken, an denen man mitgewirkt hat, vorbeizugehen oder auch in der Familienhistorie zurückblickend sogar manchmal so ist. Herr Müller, dazu noch eine Frage. Sie haben ja vorhin gesagt, wir brauchen einen besseren Dialog wieder miteinander. Was müssen jetzt also wenn das Unternehmen so ist, wie Herr Hübner das skizziert, was müssen denn die Beteiligten, Politik, Auftraggeber, die Bauunternehmen, Planer, Zulieferer, diese ganze Kette, was müssen die denn tun, damit das funktioniert? Da brauchen wir doch auch mehr miteinander wahrscheinlich.
Also neben dem erstbesten Beruf als Bauingenieur gibt es ja erstmal nochmal einen zweitbesten Beruf. Und das ist dann, weil ich ja Betriebswirt bin, das ist dann hier beim Verband zu arbeiten. Wir suchen ja auch immer Nachwuchskräfte, deswegen möchte ich das nochmal sagen. Und als Betriebswirt schaue ich natürlich weniger auf die technischen und bauprozessualen Themen, sondern eben auf das, was Sie gerade angesprochen haben. Ich finde, die Branche muss insgesamt noch diverser werden, kooperativer und dadurch wird sie auch wieder ideenreicher. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie zu wenig Ideen hat, aber ganz im Gegenteil, aber wir haben große Herausforderungen gerade im Thema Kooperation, Mindset-Entwicklung und der Blick auf Prozesse. Und das ist das Thema diverse Teams, sowohl in den unterschiedlichen Disziplinen, ja, noch weitere Disziplinen, um einfach wirklich rund ein ganzes Bauwerk von A bis Z planen, umsetzen, betreiben zu können, aber auch im Sinne von Integration oder stärkere Berücksichtigung von Frauen auf allen Ebenen, von den Gewerblichen bis in den Führungskräften. Auch das muss diese Branche stärker realisieren. Ich mache jetzt hier auch gerne nochmal Werbung für unser Frauennetzwerk Bau, das jetzt seit einigen Monaten am Start ist und von Frau Gallwitz als Bauministerin, als Schirmherrin betraut wird. Aber das sind nochmal drei wichtige Punkte, wichtige Adjektive, die die Branche verinnerlichen muss. Denn das hat am Ende auch zur Folge, dass wir aus diesen Silos rauskommen, wie Martin Ferger sagte, hin zu Kopplung von Planen und Bauen, hin zu einer höheren Integration entlang der Wertschöpfungskette. Das sind neue Geschäftsmodelle, das sind neue Arten zu arbeiten. Und das bedeutet am Ende mehr Wettbewerbsfähigkeit, höhere Zukunftsfähigkeit für die Unternehmen und damit am Ende auch mehr Stabilität. Denn heute sehen wir auch in Krisenzeiten, beispielsweise am Wohnungsbau, dass gerade die Unternehmen ein Problem haben, die sich auf einzelne Gewerke sehr, sehr stark spezialisiert haben, die keine Möglichkeit haben, zu diversifizieren und Verlust im einen mit dem anderen Bereich auszugleichen. Mir ist natürlich als Betriebswirt bewusst, dass immer die beiden Extreme Spezialisierung einerseits und Gemischtwarenladen andererseits gibt, aber beide Extreme sind nicht gut, aber die Möglichkeit zu haben, sich in beiden Welten zu bewegen und das eben durch divers, ideenreich und kooperativ, ich glaube, das ist ein Schlüssel für die nächsten Jahre, auch für die vielen Bauunternehmen, die sich am Markt bis heute solide bewiesen haben und künftig auch beweisen werden.
Um dann jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade einzubiegen, Christian wird, glaube ich, zum Schluss gleich nochmal den Wunsch Richtung Branche. Ich würde gerne nochmal fragen, jetzt, wir sind ganz am Anfang des Jahres, lassen wir mal die Branche, vielleicht wird es aber auch eine Branchenantwort, aber lassen wir mal die Branche beiseite, gucken Sie mal ganz persönlich, was wünschen Sie sich denn persönlich fürs anstehende Jahr? Was ist Ihr, wünscht dir was fürs anstehende Jahr?
Dass einfach die Politik wieder mit ein bisschen ruhigerer Hand regiert und fokussiert auf die echten Themen und nicht so in Hütchenspielerei sich verliert. Unabhängig davon, dass wir uns, glaube ich, alle natürlich wünschen, dass die äußeren Einflüsse auch reduziert werden. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob dieser schreckliche Ukraine-Konflikt, Krieg und das Thema in Israel im Gazastreifen, das sind natürlich auch alles Dinge, die Menschen in Deutschland beschäftigen und die zum Teil natürlich auch die Politik in unruhiges Fahrwasser bringt. Ich wünsche mir hier einfach mehr Fokus auf die echten Themen, die wir haben und dass man vielleicht auch wieder ein bisschen abrückt davon. Und das ist eine Aussage, die muss ich jetzt hier doch nochmal zum Besten geben, was der Bundeskanzler gesagt hat, dass der Sozialstaat das Fundament unseres Wohlstandes sein soll. Das halten wir natürlich für einen absoluten Irrglauben. Die Wirtschaft muss gestärkt werden, denn die Wirtschaft ist die Grundlage für die Finanzierung von Sozialsystemen. Und du kannst das Ganze nicht umdrehen, dann wird daraus kein Schuh. Und ich glaube, da wird im Augenblick ist der Fokus da einfach falsch. Und wir glauben einfach, dass die Politik da so ein bisschen den Kompass verloren hat.
Ich kann daran gut anknüpfen, dass wir in der Gesellschaft, und das ist mein großer Wunsch, wieder ein Konsens hinbekommen, dass wir in unserem Zielsystem Freiheit, Sicherheit, Wohlstand in einem demokratischen System, dass wir darin leben und daran nicht rütteln, aber natürlich sehr, sehr konstruktiv, kritisch über den Weg dahin streiten können und auch müssen. Das ist demokratischer Diskurs. Aber das, was wir erleben, dass in dem Streit auf dem Weg dahin dieser Konsens, Freiheit, Sicherheit, aber auch Offenheit, offen für Fachkräfte, offen für Andersdenkende, andere Religionen, andere persönliche Einstellung, dass das nicht verloren geht, dass das uns einfach gewahrt bleibt. Diese Vielfalt, die wir haben, das ist eine große Stärke in unserem Land und in Europa. Und dass wir da uns einfach wieder drauf verlassen können. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob wir das jetzt in zumindest das, was man sieht, darauf verlassen kann. Zumindest sind diejenigen, die wahrscheinlich die Mehrheit bilden, einfach noch zu leise. Und deswegen komme ich nochmal zu meinem Wort einmischen. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Jahr und das würde ich mir wünschen.
Ich glaube, das Motto der Kampagne leise geht's nicht, bringt es ja auch nochmal gut auf den Punkt. Wir müssen das, was wir denken, laut sagen, in vernünftiger demokratischer Form natürlich laut sagen, sich einmischen. Das spiegelt ja auch unser Gespräch hier wieder. Es gibt Meinungen, es gibt Ideen zu den Themen, die uns nach vorne bringen und die Politik sollte hier vielleicht ein weniger die Hand beißen, die sie füttert, wenn man es so will. Also der Sozialstaat als Ergebnis von wirtschaftlich gesundem Wachstum und Agieren in Deutschland und nicht umgekehrt, glaube ich, ganz wichtig. Die Bedeutung der Verbände, die eben auch Interessen bündeln und damit die Stimme auch verstärken, die Stimmen und Meinungen verstärken, die der Einzelne vielleicht nicht so nach außen tragen kann, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also Martin und ich, wir danken Ihnen für diese Gedanken zum Jahresstart und für diese Ideen zum Jahresstart. Wenn Sie mögen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wir kommen jetzt gerade aus der Weihnachtszeit, wenn Sie noch einen Wunsch frei hätten, wo Sie sagen würden, wenn ich das sofort erfüllt bekäme, dann würde viel von dem dieses Jahr, was ich mir hier gerade in den Wünschen so ausgedrückt habe, tatsächlich eintreten. Würde es diesen Knopf geben, auf den man drücken kann, wo man sagt, Herr Haag, erfüllen Sie mir diesen Wunsch oder Martin, erfüllen Sie mir hier diesen Wunsch, Herr Ferger, dann schaffen wir viel von dem. Oder gibt es diesen Zauberknopf gar nicht?
Ich glaube, den Zauberknopf gibt es nicht. Dann müssen wir uns nichts vormachen. Lassen Sie uns gesund bleiben, zuversichtlich, optimistisch. Das würde oder reicht mir persönlich für das Jahr 2024, dass wir jeden Tag hart arbeiten müssen, nicht nur in den Unternehmen, auch verbandlich, um durchzudringen. Das wissen wir, das werden wir auch durch den Zauberknopf nicht überkompensieren können. Ich glaube, wir müssen einfach zuversichtlich bleiben für 2024.
Der Präsident hat gesprochen, dem kann der Hauptgeschäftsführer nichts entgegenstellen.
Das habe ich noch nie gehört, meine Herren.
Dann nehmen wir das als gutes Omen mit ins Jahr. Wünschen uns alle, glaube ich, miteinander, dass ganz viel von dem eintritt. Und es ist eine Branche der Macher, die aus Unmöglichen Mögliches macht. Und ich glaube, mit diesem Geist, das spiegelt auch unser Gespräch wieder, sollten wir auch ins Jahr gehen und werden auch die Unternehmen ins Jahr gehen und die Herausforderungen bewältigen. Unternehmer sind Chancensucher oder Chancenfinder, könnte man noch sagen. Und ich glaube, davon haben wir in der Baubranche sehr viele. Trotz aller widrigen Verhältnisse, über die wir ja auch gesprochen haben, wird die Branche das, glaube ich, erfolgreich schaffen. Vielen Dank. Ihnen persönlich alles Gute und danke für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Dankeschön.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.